Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Ein lächelnder Mann mit dunklem Hoodie steht an der soeben eröffneten Skatebahn. Oder gleich morgens um 5 im coolsten Club. Oder vor einer Galerie in einer ehemaligen Bank. All diese Orte wären ohne ihn und die vielen Menschen, die er für diese Projekte zu motivieren verstanden hat, nicht möglich. Heiner Blum lächelt und er hat einen sehr starken Willen. Willkommen im DDCast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Heiner Blum war 1997 bis 2025 als Professor für experimentelle Raumkonzepte an der HFG Offenbach tätig. Er prägte die Hochschule maßgeblich mit. Er arbeitete als Künstler mit Galerien wie auch in sozialen und situativen Zusammenhängen. Er gründete mit Freunden in Offenbach den legendären Club Robert Johnson und brachte mit dem Choreografen William Forsythe den Schmalclub auf den Weg. Und unter dem Label Diamant Museum Offenbach Urban Culture entstehen schon seit einigen Jahren niederschwellige Projekte zum Thema urbane Kultur. Mit Heiner Blum spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute sitzen wir im Studio, sitzt mir gegenüber Heiner Blum. Hallo.
Hey.
Manche sagen ja einfach nur der Heine, so als sei es so eine Art Institution. Also wie kommen die Leute denn darauf, dich so zu verstehen?
Ja, ich bin ja unweit vom Heinerweg aufgewachsen und das hat mich damals schon irgendwie begleitet, dass die Leute den Namen irgendwie lustig fanden, weil ich eben am Sachsenhäuser Berg als Heiner unterwegs war. In Darmstadt gab es das Heinerfest und ja, ich wusste das gar nicht. Ganz ehrlich, dass die Leute mich nur Heiner nennen. Die Studierenden halt, ja, weil ich denen das Du anbiete von Anfang an, weil ich so auf Augenhöhe mit den Leuten sein möchte. Vielleicht das ist der Grund.
Ich denke, dass einer der Gründe ist sicher die, sag ich mal, Lokalprominenz und die vollkommen berechtigte Lokalprominenz wegen deiner unzähligen Eingriffe in den öffentlichen Raum in Offenbach. Das ist ja eine ganz besondere Situation, die da entstanden ist, die mit dir und deinem Namen verbunden ist, oder?
Ja.
Was hast du denn da gemacht?
Naja, ich bin dahin gezogen, wann war das? 1997. Ich habe vorher in Frankfurt gearbeitet und gewohnt und habe, meine Frau war schwanger und wir wollten einen neuen Ort finden, wo Atelier und Wohnung zusammen ist, und nachdem wir uns alles angeguckt haben, außer Offenbach, aus den bekannten Gründen, als Frankfurter hat man über Offenbach geschimpft, ist aber nicht hingefahren und kannte das auch gar nicht. Dann habe ich haben so Studierende von der HFG haben einen Club gehabt, das hieß Fahrradhalle. Da habe ich ein paar Mal aufgelegt und dann habe ich mit denen gesprochen und dann haben die gesagt, hier gegenüber ist ein Loft frei. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann beim nächsten Mal habe ich gesagt, ich habe es mir angeguckt, aber das muss umgebaut werden. Und dann hat Gabi Schirmacher, die da war, gesagt, ja, mein Bruder macht sowas. Ja. Und dann habe ich das angemietet. Und an dem Tag, als ich die Schlüssel bekommen habe, habe ich mich an der HFG beworben. Und das hat dann geklappt und hat alles irgendwie zusammengepasst. Und dann war ich eben in Offenbach und habe festgestellt, dass es eine tolle Stadt ist. Ja, es ist ja die internationalste Stadt Deutschlands. Es gibt nirgendwo so viele Nationen. Und habe mich dann da eingerichtet. Ja, und es war so, dass dann dieser Club, die Fahrradhalle, das gab es dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, gut, muss man einen neuen Club gründen. Und dann habe ich eben an der Stadtgrenze mit Freunden das Robert Johnson gegründet. Und damit fing das eigentlich so an, dass ich mich in der Stadt so eingerichtet habe.
Man muss für die Nicht-Frankfurter oder Nicht-Offenbacher vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen, was es denn mit diesen beiden Städten auf sich hat. Also politisch gesehen ist das Offenbach und Frankfurt eben lange Zeit zwei aneinander grenzende Nationen letztlich waren. Also Frankfurt als freie Reichsstadt mit einer Mauer außenrum, Offenbach eben zu einem Herzogtum, also Graf, zu einer Grafschaft zugehörig. Dann später war Offenbach bei Preußen und Frankfurt war eben auch freie Reichsstadt, sodass dann als dann die Preußen in Frankfurt mit der preußischen Staatspolizei Frankfurter verhaftet haben, dann war dann endgültig Schluss mit der Liebe zu Offenbach. Ein weiterer Punkt ist, dass Offenbach eben eine unglaublich wohlhabende Industriestadt war, aber von Industrien, die praktisch alle so in den 70er, 80er Jahren dann in die Knie gegangen sind, also Leder, Maschinenbau und so weiter und so fort. Also diese sehr reiche Stadt wurde dann plötzlich sehr arm und das war eigentlich dann die Situation, in die Heiner auch dahin gekommen ist. Also eine abgestürzte Stadt, die heute sich wieder auf eine tolle Art und Weise eben auch erholt oder dabei ist.
Ja, man muss dazu sagen, es gab ja eine große Nachkriegszerstörung auch. So wie viele, es gab ja viele Städteplaner, die gesagt haben, so, wir müssen mit dem ganzen alten Mist irgendwie aufhören. Und da gab es eben auch in Offenbach Leute, die haben einfach ein Lineal über den Stadtplan gelegt und haben dann eine Schneise durchgeschlagen, haben dadurch die Stadt eigentlich noch mehr zerstört, als es irgendwie der Krieg vermocht hat. Und davon hat die Stadt sich auch immer noch nicht erholt, ja, weil das war wirklich ein urbaner Eingriff, der die Stadt in zwei Hälften geteilt hat und ein wesentlicher Teil wurde einfach abgerissen.
Das ist ja so, dass dieses eben genannte Robert Johnson war einerseits eine Institution als Club und gleichzeitig ein Ort, an dem auch Reflexion über Clubleben stattgefunden hat. Also du hattest ja so ein Format gegründet.
Ja. Also tatsächlich bin ich auch nach Offenbach zur Fahrradhalle gekommen, weil ich immer wieder mit Leuten zusammengestanden habe, habe mich über Musik unterhalten und man hat da einfach so im Laufe der Zeit so ein gewisses Fachwissen erworben, was man so ausgetauscht hat und im Grunde genommen dieses Fachwissen hat eigentlich auch zu diesem Club geführt, ja, weil wir keine Disco für Dummköpfe machen wollten, sondern das hatte von Anfang an ein sehr, sehr hohes reflektiertes Level und war weltweit verbunden einfach mit den besten Produzenten und Plattenauflegern. Und ja, man stand viel auf der Terrasse, hat irgendwie sich auch ausgetauscht, während drin die Musik lief. Und so kam ich irgendwann auf die Idee, eine Theorieveranstaltung zu machen im Robert Johnson. Das habe ich eben über 10 Jahre betrieben. Das ging so, dass wir am Wochenende 2 Stunden vorher den Club aufgemacht haben und dann um 10 Uhr Robert Johnson Theorie gemacht haben. Und das habe ich, glaube ich, 75 Mal gemacht über 10 Jahre. Und da waren interessante Leute da, wie jemand von Kraftwerk oder Brian Eno und es war ziemlich beliebt, so die ganze Geschichte. Und sagen wir mal, hat auch so einen Einfluss gehabt, eigentlich, der so auch weit übers Robert Johnson hinaus gegangen ist. Die Leute waren überrascht, dass man sowas machen kann, aber es hat extrem gut funktioniert. Ich könnte es heute noch machen, aber ich habe dann irgendwann auch gedacht, na gut, 75 Mal reicht eigentlich, ja, die Leute, die ich interessant fand, die waren dann irgendwie auch da und dann habe ich mich irgendwie auf andere Themen konzentriert.
Das ist ja insofern besonders deshalb so interessant, weil es ist ja nicht nur so, dass Offenbach damit einen Club hat, ich meine, er hat mehrere Clubs, sondern eben einen Club, der in Detroit genauso ernst genommen wurde wie in London und der für diejenigen, für die DJs, Richie Horton oder wer auch immer da war, ich meine, dann es hat etwas bedeutet, da zu sein. Ja. Aber wie kam denn das zustande? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, das passiert ja nicht von selbst.
Ja, also den Club habe ich ja gegründet mit 2 Freunden, mit Sebastian Kaas und Atta Marzias. Und der Atta war zu dieser Zeit einfach ein etablierter DJ, der weltweit aufgetreten ist. Wir haben uns so einmal die Woche gesehen, wenn ich im Delirium in Frankfurt Platten gekauft habe. Und da haben wir eigentlich immer so im Fenster gesessen, haben uns ausgetauscht und Atta hatte schon lange den Traum, einen Club zu gründen und mit jedem Gespräch wurde das deutlicher, wie dieser Club aussehen sollte. Also am Schluss haben wir uns über den Radius und die Höhe der Gläser irgendwie unterhalten und da ich das nicht leiden kann, dass man irgendwie Pläne schmiedet, um sie dann irgendwie nicht zu realisieren, habe ich dann, nachdem ich einen Kontakt hatte zum Klaus Unkelbach, der einen anderen Club in dem Gebäude betrieben hat, MTW, habe ich dann einfach beschlossen, so, wir ziehen das jetzt durch. Ich habe den Atta dahin geschleppt und der Klaus hatte irgendwie Vertrauen zu uns und hat dann gesagt, okay, wie stellt ihr euch das vor? Und Atta hatte sich gerade ein paar neue Schuhe gekauft und hat dann eben aus einem weißen Schuhkarton, der so ungefähr die Dimensionen hatte von diesem Raum, den wir da im Gebäude gefunden hatten, hat er noch ein paar kleinere weiße Kartons reingestellt. Dann haben wir das da hingebracht. Mhm. Und der Klaus hat gesagt, okay, machen wir so. Mhm. Ja.
Das ist aber, da kommen wir jetzt in der Schnittstelle, die für meine Begriffe sehr wichtig ist, nämlich der Arbeit im Raum,
ja.
Oder der konzeptionellen Arbeit im Raum, die ja in Offenbach an allen möglichen Orten stattgefunden hat. Also das ist praktisch jetzt, das ist jetzt im Grunde ein Beispiel für viele andere. Du kommst irgendwo hin, als Besucher oder als normaler, unbefangener Mensch, siehst einen leeren Raum. Und dann gehst du weiter und du gehst dahin, siehst diesen leeren Raum und machst da was. Das ist ja das Verrückte gewesen, dass man im Grunde das Gefühl hatte, überall da, wo mal Leerstand ist, bist du auch sofort mit deinen Leuten und ihr macht dann auch sofort irgendwas damit. Ja.
Also vielleicht nochmal zu diesem Robert Johnson Konzept, weil da gab's im Grunde genommen eine Grundidee und so arbeite ich sehr oft, nämlich dass Atta gesagt hat, okay, ich war in so vielen Clubs jetzt schon weltweit, ja, die sind immer dunkel, es gibt so Italo-Lichteffekte, es gibt eine Disco-Kugel, die Leute werden irgendwie so über den Tisch gezogen, es ist irgendwie von den Preisen her irgendwie unfair und das Konzept war eigentlich nur, wir machen alles anders. Ja, deswegen war der Club am Anfang eben nicht schwarz, sondern weiß. Es gab ganz andere Lichter. Die Idee war, alles Licht kommt nur von Videos. Und so ist das irgendwie zustande gekommen. Ja, ich habe zu der Zeit auch einen zweiten Club betrieben, das hieß Schmalclub. Das habe ich unter der Ägide von William Forsythe im Bockenheimer Depot gemacht, im Theater am Turm. Da hatten wir im Grunde genommen dieselbe Konzeption nur in einem anderen Bereich, nämlich wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier in einem Theater, wir machen kein Theater, keine Performance, wir machen ja auch keinen Club, wir machen keine Konzerte, wir machen alles nicht, was man in so einem Raum macht und dann gucken wir mal, was übrig bleibt und das haben wir dann 3 Jahre lang irgendwie auch mit großem Erfolg betrieben. Das hatte ja auch zu der Zeit einen Kultcharakter und auch Schmalclub hat ja eigentlich dann über die Region hinaus die Theaterlandschaft, die Kulturlandschaft sehr beeinflusst und viele Theater sind da irgendwie auch nachgezogen mit ähnlichen Projekten.
Das ist ja so, also da steckt auch Theorie dahinter. Du hast also in deiner Literaturliste, die ihr alle in den Shownotes dann findet, unter anderem Johann Heusinger Homo Ludens vom Ursprung der Kultur im Spiel.
Ja.
Angegeben und das finde ich spannend. Ich meine, das ist natürlich, also Heusinger ist schon Theorie.
Ja.
Was bedeutet dir das oder wieso hast du das jetzt angegeben?
Ja, interessant war, dass als wir Schmalclub gemacht haben, ich mich gefragt habe, gibt es da irgendwie Leute, die schon mal irgendwie so ähnlich unterwegs waren? Und das ist nicht praktisch aus einer Theorie heraus entstanden, sondern aus der Praxis. Ja, und ähnlich wie beim Robert Johnson, wo es zuerst die Praxis gab und dann die Theorie, habe ich gedacht, okay, vielleicht hat sich ja über solche Dinge mal jemand Gedanken gemacht. Und da bin ich gestoßen auf die Situationistische Internationale. Und für die, die es jetzt nicht kennen, es war eine sehr wichtige Kulturbewegung, die so in den späten 50er, 60er bis in die 70er Jahre, so mit Zentrum Paris, eigentlich weltweit so dieses Virus verbreitet hat. dass man als kreativer Mensch ja vielleicht nicht nur irgendwelche Rechtecke bemalen sollte, die man dann irgendwie in weiße Räume hängt, um sie dann an reiche Leute zu verkaufen. Also die Idee war, man kann ja mit Kreativität vielleicht alles machen. Ja, man könnte vielleicht sogar die Welt verändern. Also aus dieser situationistischen Internationale ist eben auch ein Teil der 68er-Bewegung in Paris entstanden und diese Poesie, die man kennt, unter dem Pflaster liegt der Strand und so weiter, ist im Grunde genommen begründet so in dieser Kulturbewegung. Ja, da bin ich drauf gestoßen und dann wiederum, weil du mich nach Heusinger gefragt hast, gab es dann eben auch wieder Quellen und die haben sich eben sehr stark bezogen auf das Spiel und Heusinger. Und ich habe zu der Zeit auch eine Werkgruppe gemacht fürs Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Das waren so schwarze Kästen, wo so Wörter um die Ecke laufen und dann eben in verschiedene Bedeutungen zerfallen. Diese Werkgruppe habe ich dann eben auch Spiele, Games genannt und das hängt alles miteinander zusammen.
Ich will auch ganz gleich nochmal auf dieses Thema Kunst eingehen, aber zuvor nochmal anhand von diesem eben genannten Heusinger. Du hast einen Hashtag soziale Choreografie eben auch angegeben. Soziale Choreografie ist im Gegensatz zu sozialer Plastik nicht so geläufig.
Ja.
Das hat aber sehr viel damit zu tun, wie diese Orte dann nachher funktionieren. Sie sind ja Orte sozialer Interaktion. Was? Und neulich habt ihr erst so ein Skatefeld eröffnet am Mathildenplatz in Offenbach. Das ist ja auch genau das.
Also, ja.
Da würde ich ganz gerne mal drüber reden, über diese soziale Interaktion, wie du Leute zusammenbringst im städtischen Raum.
Ja, ja. Also zwei Begriffe, soziale Plastik und soziale Choreografie. Soziale Plastik kommt natürlich irgendwie von Beuys, den ich nach wie vor als Künstler irgendwie sehr interessant finde. Ich habe auch, ich habe in Kassel studiert und Beuys war öfter in Kassel und da habe ich ihn immer mal wieder auch bei so Veranstaltungen erlebt und bin auch regelmäßig in die Neue Galerie gegangen. Da gab es diesen Bus mit den Schlitten hinten dran. Das war immer so ein Ort, wo ich hingegangen bin, so um meinen Akku aufzuladen. Ja, und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Und soziale Choreografie, den Begriff hat Steve Falk geprägt. Und zwar war Steve damals der Dramaturg von William Forsythe, als wir am Theater am Turm den Schmalclub gemacht hat. Und natürlich, weil Forsythe eine Dance Company betrieben hat, gab es eben diesen Begriff der Choreografie. Und Steve hat dann in Bezug auf das, was wir da gemacht haben, den Begriff der sozialen Choreografie geprägt. Und ich habe mit Steve dann ein paar Jahre später das Institut gegründet für soziale Choreografie. Ja, und das ist eben so diese Idee, dass man in den sozialen Raum eingreift und im Grunde genommen das Ganze eben auch als so ein plastisch gestaltbares Feld irgendwie sieht. Und das ist was ich so bis heute betreibe, ja. Und ich finde, der Begriff funktioniert ganz gut. Der Steve sieht es ganz anders oder interpretiert es anders als ich, weil der wirklich immer wieder dann auf Tanz und auf Foresight zurückkommt. Da bin ich gar nicht so bewandert, aber ich finde es trotzdem sehr schön, irgendwie mit diesem Begriff zu operieren.
Ja, ich hatte ja tatsächlich zum ersten Mal beim Abendessen bei uns zu Hause mit Jean-Christoph Amann von dir gehört.
Ja.
Da wusste ich weder, dass du an der HFG bist, noch dass du eben diese Aktivitäten im städtischen Raum im Sinne der situationistischen Internationale durchführst, sondern da warst du zunächst mal ein Künstler, der im Museum Moderne Kunst eben in der Sammlung ist, ein junger Mensch, der eben scheinbar sehr vielversprechend ist. Also war irgendwie im Laufe des Abends, man redete irgendwie darüber, ich habe den Namen zum ersten Mal gemerkt. Das ist ja im Grunde so eine Art zweite Seite von dir.
Ja.
Also empfinde ich zumindest,
also,
dass du hast einmal diesen ganz so direkt interagierenden, also mal so ein bisschen so Streetworker, Künstler, Designer, Organisator. Dann hast du den Club sozusagen Promoter und im Grunde auch Clubentwickler, so Interaktionsentwickler. Und dann gibt es diesen Künstler. Also das würde ich ganz gerne mal besser verstehen, weil das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, wie es zusammenhängt, weil ich weiß, dass du ursprünglich mal als journalistischer Fotograf angefangen
hast. Richtig. Das kann man an der Stelle noch ergänzen, ja, weil ich erwische mich dabei, dass ich den Leuten dann manchmal sagt, ja, aber eigentlich bin ich Fotograf. Ja, und dann ist die Verwirrung irgendwie komplett, ja. Also es gibt ja offensichtlich das Bedürfnis, Menschen immer nur so eine Sache zuzuschreiben, ja, oder zu sagen, ja, der ist Künstler, aber der hat dann vielleicht noch ein Hobby oder irgendwie sowas, ja. Oder der ist jetzt Manager und in seiner Freizeit geht er auf die Jagd oder ich weiß es nicht. Und bei mir ist das so anders, ja, aber eigentlich ist es auch relativ einfach. Ich hatte ja vorhin eben auch von dieser Idee der Situationisten erzählt, dass es im Grunde genommen um Kreativität geht und Kreativität ist einfach ein Tool, das man auf alles anwenden kann, ja. Und eigentlich ist das so der Schlüssel. Und die Entwicklung war eben so, dass ich als Fotograf mich sehr viel irgendwie so mit Straßenfotografie beschäftigt habe. Ich habe ja auch so relativ früh 1981 den Otto Steinert Preis gekriegt, was auch jetzt nicht irgendwie irgendwas ist, weil ich da eigentlich auch ganz gut unterwegs war und diese Bilder wurden irgendwie auch gesehen, die ich irgendwie auf den Straßen fotografiert habe. Und das war aber für mich unbefriedigend, immer irgendwie rauszugehen mit der Kamera und zu hoffen, dass irgendwas Interessantes passiert, was ich einfangen kann. Ja, und dann war ein Jahr vergangen. Und habe ich 20 Bilder gehabt, ja, und habe aber die ganze Zeit dafür gearbeitet und das fand ich im Verhältnis komisch, ja. Also ich wollte irgendwie Zeit und Effekt so ein bisschen fruchtbarer machen und lustigerweise, als ich angefangen habe, Fotografie zu studieren, wusste ich nicht, dass man Kunst studieren kann. Ja, und meine Eltern hatten im Bücherregal des Knauers Lexikon der modernen der Kunst, ja, und die Künstler waren alle tot. Ja, ich habe immer gedacht, Künstler sind tot. Also es klingt so ein bisschen naiv, es war auch irgendwie naiv, ja, und dann steht man halt, ich habe in Kassel studiert, da in der Cafeteria und plötzlich steht neben einem jemand, der hat so bunte Flecken auf den Hosen und dann kommt raus, der malt Bilder, ja. Und dann bin ich zu dem ins Atelier gegangen und habe plötzlich gemerkt, man kann ja auch aus dem Nichts heraus Bilder erzeugen und muss gar nicht so passiv wie so ein Fotograf agieren. Und da fing das so ein bisschen an, ja. Dass ich und dann habe ich eben das Studium abgeschlossen der Fotografie, habe dann eben Skills gehabt, habe für große Magazine fotografiert, habe relativ viel Geld verdient und mit dem Geld habe ich eigentlich dann angefangen, ja, meine künstlerische Produktion so als Hobby irgendwie zu pflegen und dann habe ich aber irgendwann bald Leute getroffen, die das interessant fanden, ausgestellt haben und so weiter. Und dann weiß ich noch, als ich das erste Mal in einem Hotel eingecheckt habe und habe dann eben ins Verzeichnis nicht Künstler, nicht Fotograf geschrieben, sondern Künstler. Es war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt passiert was anderes.
Nee, gut, aber es ist ja auch eine Schwelle, also sich sozusagen also mit der Kunst um ihrer selbst willen zu befassen oder Kunst im Auftrag von anderen zu produzieren, ist ein deutlicher Unterschied.
Ja, aber vielleicht kommen wir da wieder auf den Begriff des Spiels, ja. Also ich habe nach wie vor so den Eindruck, das ist so eine Rolle, ja. Also dass ich irgendwie so Künstler spiele, ja, oder auch in Bezug auf meine Zeit an der HFG. Ich hatte immer das Gefühl, okay, ich bin jetzt an der Hochschule, ich spiel jetzt Professor. Ja, und das macht das Ganze auch so ein bisschen leichter, ja, weil dadurch, dass man es spielt, muss man sich auch nicht so ernst nehmen.
Da kommen wir wieder zu Homo Ludens zu.
Ja, genau.
Ja, ich erinnere noch zwei Themen, die ich ganz gerne kurz berühren würde. Es war so ein Detail vorhin von deiner Beschreibung dieser Robert-Johnson-Planung, wo es da um diese Gläser ging. Also ja. Das Detail im Objekt.
Ja.
Da, das würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Also welche Rolle spielt für dich sozusagen das Detail?
Also ich will das vielleicht mit den Gläsern nochmal genauer sagen, weil das war eine sehr genaue Idee, die Atta hatte. Diese Gläser sollten alle praktisch denselben kreisförmigen Durchmesser haben, aber unterschiedlich hoch. Ja, also das Kleinste war dann eben das Schnapsglas und es gab, glaube ich, noch eine Zwischenstufe und dann gab es noch ein großes Bierglas. Also drei Gläser mit unterschiedlichen Höhen und demselben Radius, das fand ich immer lustig. Das haben wir nie gemacht, ja, mit den Gläsern, aber es zeigt so ein bisschen so diesen Punkt, dass, wie soll ich sagen, man fängt an irgendwie mit so einer Idee, manchmal auch mit so einer Schnapsidee und dann entwickelt man das so im Kopf und bei den meisten Leuten ist es eben so, die denken jahrelang darüber nach und irgendwann sagen sie, ach, vielleicht war es gar nicht so eine gute Idee. Bei mir ist es eben nicht so, wenn ich irgendwie von der Idee überzeugt bin, dann mache ich das einfach. Ja. Und es geht dann auch irgendwie ziemlich schnell. Und viele Projekte jetzt so aus der letzten Zeit sind eben so entstanden, dass irgendjemand eine kleine Idee hatte. Jetzt zum Beispiel, wir haben über diesen Skateplatz geredet, da gab es einen Studierenden, der kam vom Bodensee ins erste Semester und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und hat er gesagt, ach, es ist irgendwie doof, er fährt Skateboard und es gibt jetzt in Offenbach Stadtmitte, gibt es keine gute Gelegenheit, ist alles irgendwie Mist. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, anderthalb Jahre, weil ich versuche, die Sachen oft auch irgendwie legal zu machen und da muss man dann eben mit so Ämtern und Spielplatzgutachtern und sowas sich rumschlagen, aber wir haben es gemacht.
Ja. Ich fand es vor allem beeindruckend, weil es ist eben nicht so das, was hier natürlich auch toll ist, also die Pipes und Bowls, die eben hier gebaut wurden,
ja.
Sondern es ist was ganz Besonderes in dem Grunde, so Kristallformen. Also fast,
auch und zwei Bänke.
Ja, ja und zwei Bänke und dann eben dieser Stein, also das ich war ja da, ich habe mich auch angeguckt und dann am Anfang war eben kein Skater da und dann innerhalb von einer halben Stunde haben die sich alle gegenseitig informiert und plötzlich waren unheimlich viele Skater da und die eben auch diese Challenges da wirklich angenommen haben, die sich dadurch ergeben haben. Das war
ja also tatsächlich ist das eben so, dass Leute, die Skateboard fahren, solche Leute kenne ich irgendwie schon sehr lange und bin mit denen irgendwie befreundet und es ist ganz interessant, wenn man mit denen durch die Stadt geht, die sehen ganz andere Sachen, ja und für die ist es dann irgendwie keine Bank oder kein Mauerabsatz, sondern ist etwas, wo man dann mit dem Skateboard dann entlang sliden kann. Oder Treppen sind nicht dazu da, dass man irgendwie runtergeht, sondern man springt da drüber. Und es macht irgendwie Spaß, sich mit denen irgendwie zu unterhalten. Und es gibt halt da auch im Grunde genommen zwei verschiedene Gruppen, also diese Gruppe, mit der ich irgendwie immer unterwegs bin und spreche, die hassen zum Beispiel sowas wie da an der EZB, wo dann eben diese künstlichen Pools gemacht werden. Das sind mehr so auf der Straße geschult und unterwegs. Und die, das sind auch die Leute, die sich jetzt adressiert gefühlt haben von dem, was wir da machen. Ja, obwohl es irgendwie künstlich ist, entspricht es im Grunde genommen deren Blick auf die Stadt. Und was mich natürlich interessiert hat, ich wohne ja 2 Minuten von da, dass dieser Platz im Grunde genommen immer Potenzial hat, aber es hat immer was gefehlt. Und wir haben das praktisch sehr lange geplant. Wir haben einen Tag vor der Eröffnung erst die Abnahme gekriegt durch den Spielplatzgutachter und die Stadt und haben das im Grunde genommen innerhalb von wenigen Stunden über Instagram beworben und am nächsten Tag waren alle da. Ja.
Das ist ja wieder dieses Thema der sozialen Choreografie. Also du sagtest eben gerade, da fehlte was. Mhm. Wurde erstmal zu sehen, dass da was fehlt und dann zu überlegen, was könnte denn da hinkommen, um diese Leere zu füllen. Ne?
Ja, aber man muss die Leute eigentlich nur fragen Und dann erfährt man, was da fehlt. Aber komischerweise entsteht daraus dann eben in den meisten Fällen keine Handlung. Ja. Und so ein Projekt, was wir auch dieses Jahr gemacht haben, das war in Wiesbaden-Schelmengraben. Das ist so eine Plattenbausiedlung, die noch von Ernst May entworfen war und eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und da gab es eben so eine Einkaufspassage, die komplett leer war. Und da gab es nur ein Café, das Reza und seine Freunde da machen. Und das ist so ein Café, wo praktisch geraucht und konsumiert werden kann. Und die erhalten da wirklich so einen kleinen Funken Leben aufrecht, ja, und Studierende hatten die irgendwie kennengelernt, dann hat einer irgendwie einen Film darüber gemacht, andere haben fotografiert und dann habe ich gesagt, so, und wir machen jetzt einfach da zusammen eine Veranstaltung und haben dann eben mit diesen Leuten zusammen einen Tag gestaltet, der extrem intensiv war, wo dann plötzlich diese leere Passage irgendwie voll war mit Leben. Wir haben diesen Film, ein filmisches Porträt über die da gezeigt. Wir haben Fotos von denen tapeziert in dieser ganzen Passage. Und bis dahin hatten die immer das Gefühl gehabt, sie sind total abgehängt und werden nicht gesehen und kochen da wirklich so auf Sparflamme. Und an dem Tag waren auch alle wichtigen Kulturleute aus Wiesbaden da. Und alle haben gemerkt, das ist ja ein total magischer Ort, ja, und es sind Leute, die so ein Potenzial haben und so einen Lebensfunken und haben da ein richtiges Feuerwerk dann entfacht. Und dann habe ich eben mit Reza gesprochen, habe gesagt, okay, mach das doch jetzt jedes Wochenende. Und hat er gesagt, ja, aber alleine können wir das nicht. Und das ist irgendwie verrückt, ja, weil im Grunde genommen haben wir da nur die Leute verstärkt, die sowieso da waren. Ja, und ich hatte das Gefühl, es war jetzt gar keine Arbeit, ja, man eigentlich ein Riesenvergnügen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist mir so ein bisschen rätselhaft, ne, dass das nicht dauernd passiert, ja, weil ich habe immer das Gefühl, dass was wir so machen, da geht's darum, die Ideen, die sowieso in der Luft liegen, einfach stark zu machen, denen irgendwie eine Bühne zu geben. Und das ist es, so schwierig ist das gar nicht. Aber es passiert nicht von alleine.
Ja, ich meine, es ist im Grunde so, wie wenn du keinen Radioempfänger hast, dann kannst du auch die Radiowellen nicht empfangen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, also auch zum Detail. Und zwar, du hast eben auch sozusagen für sehr bekannt, dass eben alle unsere Gäste Farben angeben können, wenn sie denn mögen, für ihre Kacheln. Und da hattest du unter anderem Pantone 7735U angegeben. Also wenn ich das jetzt wissen, ja, ein Audioformat. Ja. Das ist so ein ganz leicht grünliches, eher dunkles Grau.
Also, nee, es ist so ein Olivgrün. So ein bisschen wie dein Pullover, den
okay,
du hier
gerade
anhast.
Also,
ja, oder hier.
Okay, also es ist auf jeden Fall ein eher dunkler, also nicht unbedingt lebendiger oder buntfarbiger Ton, sondern eher gedeckter Ton.
Ja.
Und also diesem Ton, würde ich ganz gerne mal fragen, warum hast du diesen Ton ausgewählt? Es ist ja nicht einfach so passiert, nicht mit deinem Hintergrund.
Hat einen Grund, ja. Also ich würde sagen, das ist Olivgrün. Und zwar war das so, als wir es Robert Johnson eröffnet haben, hatte der Atta die Idee, es gibt praktisch so Green Cards. Ja, kommt natürlich irgendwie so aus dieser amerikanischen Geschichte, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt hat man eine Green Card und jetzt hat man im Grunde genommen irgendwie freie Bahn. Und diese Green Cards, die sollten dann eben auch grün sein. Und Atta hat dann eben so ein Olivgrün ausgesucht. Und ich habe die heute auch noch im Portemonnaie, so als Talisman. Und das ist eben dieses Grün, was ich da ausgesucht habe.
Okay, dann jetzt kommen wir natürlich zu unserer berühmten Abschlussfrage, die in jedem Cast gestellt wird, nämlich, was ist gut?
Was ist gut? Das stellt ihr jedem, diese Frage.
Wir stellen diese Frage
das
jedem
wusste
seit
ich nicht.
Fünf Jahren.
Ich bin jetzt überhaupt nicht, bin gar nicht vorbereitet. Ich war gestern im Museum Ernst in Wiesbaden, weil da eine Freundin von mir so eine Lecture gemacht hat, Larissa Kikol, die hat ein Buch geschrieben über abstrakte Malerei. Da gibt's auch ein Interview mit mir in diesem Buch. Und die Frau, die sie interviewt hat auf der Bühne, die hat gesagt, wie kann man denn gute und schlechte Malerei unterscheiden? Ja, und ich habe dann bei mir gedacht, naja, es gibt gute und schlechte Fragen.
Ja, das lassen wir, glaube ich, mal so stehen. Also, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war ein tolles Gespräch.
Ja, vielen Dank. Gute Zeit.
Das war Heiner Blum im Gespräch mit Georg. Er zeigt, wie viel sich verändern lässt, dass auch in vernachlässigten Ecken einer Stadt eine positive, impulsgebende Art Street Culture entstehen kann. In der nächsten Folge unseres Podcasts treffen wir Dario Osobo und Jörg Friedrich. Es geht um Trends, um die Rolle von Design und den Niedergang der deutschen Autoindustrie. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.